Schön, dass wir wieder hier sein können. In unserer Kirche ist es ein Segen, dass wir so einen großen Raum haben. Wir können zwar nicht alle hier sein, aber doch viele. Und das ist ein Privileg. Ja, guten Morgen auch all denen, die von zu Hause aus zuschauen. Da würde ich jetzt gerne mal so gucken, wie das ist in den einzelnen Wohnzimmern. Vielleicht seid ihr ja noch im Schlafanzug. Und habt dann neben euch so ein Pott Tee oder Kaffee und genießt es jetzt von dort aus. Herzlich willkommen. Schön, dass wir Gottesdienst feiern können und ganz herzlichen Dank euch Technikern. Ihr seht, das ist Wahnsinn, was wir inzwischen hier haben und auch vor allen Dingen das ganze Team, was dahinter steckt und die auch die ganzen Online-Gottesdienste für uns gestreamt haben. Das war wirklich und ist hervorragend. Ja, genau. Wir sind so beschenkt mit so vielen Menschen, die Hand anlegen. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, es gibt keinen Flecken mehr auf diesen Teppichböden oder vielleicht noch ganz milde, die nicht mehr weggingen. Aber es gab hier auch einige, die haben zweimal in der Woche geputzt. Die haben jeden Stuhl von oben, von unten, von der Seite und jedes Sofa und jeden Sessel geputzt. Und dann haben unsere rumänischen Freunde noch die Türen gestrichen und die Zargen, vielleicht habt ihr es schon entdeckt. Also wir sind hier wieder in einem neuen Raum. Es ist so toll. Und der Garten ist auch in Ordnung. Ganz herzlichen Dank all denen, die auch in dieser Zeit jetzt ganz besonders sich investiert haben. Ja, ich möchte gerne anknüpfen an der Predigt vom letzten Sonntag, die Philipp gehalten hat. Da ging es darum, dass eine Krise uns ja auch dienen kann und dienen soll. Und dass manchmal in einer Krise dadurch, dass der Leidensdruck stark ist, auch Veränderung geschieht. Und das wäre jetzt so eine Frage an jeden von uns. Gab es etwas, was durch den Leidensdruck positiv verändert wurde? Ich erzähle ein kleines Beispiel von mir. Das ist, schon ein bisschen speziell. Ich habe seit einiger Zeit so eine Mottenplage in der Küche. Und jeden Abend gehe ich da rum, stelle mich auf den Stuhl und kill die ganzen Motten. Und dann sagte eine Freundin von mir, räum doch mal deinen ganzen Lebensmittelschrank aus und guck in jede Tüte, also das musst du einfach machen. Okay, der Leidensdruck war stark genug, dass ich das gemacht habe. Es gibt ja Hausfrauen, die das regelmäßig machen, ich gehöre nicht dazu. Dafür brauche ich tatsächlich einen Leidensdruck. Der war stark genug, ich habe alles ausgeräumt und in die Tüten geguckt und ins Mehl und in den Zucker. Backpulver mögen sie besonders, habe ich festgestellt. Das musste ich dann alles wegschmeißen. Und gut, jetzt habe ich immer noch ein paar Motten, aber es sind doch weniger geworden. Und ich hoffe, irgendwann fühlen sie sich nicht mehr wohl bei mir. Und der Effekt ist eben auch, jetzt habe ich einen aufgeräumten und sauberen Lebensmittelschrank. Wunderbar. Vielleicht gibt es ja auch Veränderungen durch diesen Leidensdruck, die ihr, ja, die ein bisschen wesentlicher sind. Wir hatten gestern unser Netzwerktreffen per Zoom und da gab es einige, die auch mehr Zeit haben. Viele haben ja auch weniger Zeit, viel mehr Arbeit jetzt, weil alles doppelt und dreifach ist und parallel. Aber einige von ihnen hatten mehr Zeit, weil sie als Rentner sind und auch vieles dann ausfiel. Und die haben gesagt, ja, wir haben so über unser Leben nachgedacht und überlegt, was ist denn wesentlich, was ist nicht wesentlich. Und sie sind zu sehr guten, also es waren sehr gute Prozesse, von denen sie berichtet haben. Sehr schön. Ich kam dazu leider noch nicht, weil tatsächlich durch die Digitalisierung alles etwas mehr wurde. Und ja, ich hoffe aber, dass ich dazu noch komme. Einfach mal so ein kleiner Impuls, überlegt doch mal, hat diese Krise bei euch schon eine positive Auswirkung, gab es etwas, was durch diesen Leidensdruck positiv in Gang gekommen ist? Das wäre so eine Frage. Es ging ja letzte Woche auch um das Wachstum im Glauben. Und ich denke, es gibt zum einen den Leidensdruck, der uns dazu veranlasst, uns zu ändern und etwas zu verändern in unserem Leben zum Positiven. Aber ich hoffe auch, dass wir uns durch Ziele positiv weiterentwickeln. Und ich habe dann überlegt, was sind denn eigentlich Ziele für geistliches Wachstum? Und darum soll es heute gehen. Was gehört zum geistlichen Wachstum dazu? Und ich habe mir ein Kapitel aus der Bibel genommen, und zwar den Epheserbrief von Paulus, das vierte Kapitel. Und das vierte Kapitel ist wirklich ein Kapitel so fürs Leben, denke ich. Da steckt so viel drin. Und ich möchte an diesem Kapitel einfach Vers für Vers vorgehen. Keine Angst, wenn ich über die ersten Verse vielleicht etwas länger rede. Ich werde nicht über alle Verse so lang reden und zum Schluss auch ein paar überschlagen. Aber da steckt so viel drin. Und ich nehme einfach ein paar Aspekte aus diesem Kapitel Epheser 4. Ihr könnt mitlesen. Vers 1. Als Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, sagt Paulus, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Ja, das ist das Ziel, dass wir unserer Berufung würdig leben. Was ist denn unsere Berufung? Viele denken darüber sehr, sehr lange nach in ihrem ganzen Leben, bis sie dann ihre Berufung gefunden haben. Eigentlich ist es ganz simpel. Wir alle haben die Berufung, Kind Gottes zu sein und Jünger Jesu zu sein. Und das wo? Zuerst in unserem Alltag. Alltäglich, jeden Tag, überall. Und ich empfinde, dass es da viele Herausforderungen gibt und viele Möglichkeiten, auch jetzt in dieser Zeit. Es ist schon herausfordernd, mit dem umzugehen, mit dem, was wir gerade alles haben. Und es ist sehr unterschiedlich, wie wir damit umgehen, wie wir mit den Regeln umgehen, wie es uns mit den Regeln geht. Ob es uns leicht fällt, daran zu halten oder ob wir die einfach nur blöd finden. Wie wir umgehen mit Ängsten, die wir vielleicht selber haben, Angst vor Ansteckung, vor Arbeitslosigkeit, vor finanziellem Ruin, es ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Und auch wie wir umgehen, wenn wir selber keine Ängste haben, mit denen die Angst haben. Also da gibt es viele, ein breites Feld, um uns würdig zu erweisen als Kinder Gottes und als Jünger Jesu. Interessant finde ich, dass Paulus diesen Brief schreibt als Gefangener. Aus dem Gefängnis schreibt er diesen Brief. Und das finde ich schon erstaunlich. Denn er schreibt, aus dem Gefängnis lebt würdig eurer Berufung. Er hat ja die Berufung zum Völkerapostel. Das heißt, zu seiner Berufung gehört es, ständig unterwegs zu sein, Menschen zu Jesus zu rufen und sie im Glauben zu fördern und Gemeinden entstehen zu lassen und Gemeinden zu fördern. Und das kann er nicht machen. Jetzt ist er im Gefängnis, wie viele von uns in ihren Wohnungen gefangen. Ja, da kann er doch eigentlich seiner Berufung gar nicht nachkommen, könnte man denken. Und damals gab es kein Internet, kein Zoom. Ich musste jetzt viele Dienstreisen absagen, viele Kurse, aber ich konnte sie alle per Zoom halten. Das konnte Paulus nicht. Paulus hat sich als Kind Gottes und als Jünger Jesu im Gefängnis bewähren müssen. Und das hat er getan. Und im Philipperbrief lesen wir es noch krasser. Der Philipperbrief ist ja so der Brief der Freude. Den schreibt er auch aus dem Gefängnis und er sagt, freut euch. Und abermals sage ich, freut euch. Erstaunlich. Und das kann ja nur einer sagen, der selber Freude in sich hat. Und das im Gefängnis, wo er doch seiner Hauptberufung als Völkerapostel nicht nachkommen konnte. Aber trotzdem, er konnte seiner Berufung würdig leben, in der Gefangenschaft. Wenn Paulus das im Gefängnis kann und konnte, müssen wir es ja auch können in dieser Zeit. Wie viel einfacher haben wir es dann? Wie geht's weiter? Vers 2, seid freundlich und demütig und geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Es geht immer wieder um die Liebe. Damit beginnt Paulus, wenn er über unsere Berufung spricht. Und tatsächlich bestätigt er das, was Jesus gesagt hat: An der Liebe untereinander sollen wir erkannt sein als Jünger Jesu. Und diese Liebe hat Paulus im Gefängnis weitergegeben an all die, mit denen er zu tun hatte. Das heißt, es geht gar nicht um die großen Dinge, sondern um diese schlichten, um das schlichte Tun von Liebe als unsere Hauptberufung. Einander lieben, geduldig sein, das Zweite fällt mir besonders schwer, eine beständige Herausforderung, auch jetzt gerade in dieser Zeit, besonders im Umgang mit diesen Regeln. Und einander ertragen, manchmal gehört auch das dazu, einander zu ertragen, auch das ein Zeichen von Liebe und Ziel geistlichen Wachstums, dass wir wachsen darin, einander zu lieben und einander zu ertragen. Ich lese jetzt ein paar Verse hintereinander. Vers 3, bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Berufung gerufen, Hoffnung berufen seid. Das heißt eigentlich wörtlich ein bisschen anders. Das ist jetzt die neue Sleben-Übersetzung und wörtlich heißt es: Ihr seid ein Leib, ihr habt einen Geist und ihr seid zu einer Hoffnung berufen. Also da müssen wir uns nicht bemühen, das ist so. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen lebt. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Ich überschlage ein paar Verse. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger, wörtlich heißt es als Evangelisten und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Hier sehe ich auch wieder ein Ziel geistlichen Wachstums. Geistliches Wachstum zeigt sich auch darin, dass ich weiß, wer ich bin und welche Stärken, welche Schwächen und welche Grenzen ich habe. Dass ich mich nicht überschätze und unterschätze. Und das ist sehr entspannend. Es ist sehr entspannend. Dann brauche ich nicht mehr neidisch auf die anderen zu schauen, die andere Gaben haben, die ich vielleicht auch gerne hätte. Dann brauche ich auch nicht auf den Schwächen anderer herumzutrampeln und sie ständig hervorzukehren, sondern dann kann ich barmherzig sein mit mir und meinen Grenzen und meinen Schwächen und barmherzig mit dem anderen. Dann kann ich mich ergänzen lassen und ergänzen. Das ist Gottes Art. Sehr entspannt. Auch eine Möglichkeit, einmal innezuhalten. Jetzt muss ich mal niesen. Sorry, aber ich glaube, das ist allergisch. Ja. Was für Stärken habe ich? Also kann jeder mal überlegen, welche Schwächen habe ich? Wo kann mich jemand ausgleichen? Also meine Schwächen und wo kann ich jemand ausgleichen? Seine Schwächen. Und barmherzig sein. Mit sich selber, mit mir und mit dem anderen. Sehr entspannend. Vers 12. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Hier geht es natürlich zunächst um den Auftrag für die Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Aber ich denke, im übertragenen Sinne gilt das für uns alle. Jeder von uns soll und kann etwas beitragen, dass die Gemeinde Jesu gestärkt wird. Tatsächlich wachsen wir ja am meisten, wenn wir uns einsetzen und nicht, wenn wir immer nur hören, 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 hören. Das können wir irgendwann gar nicht mehr verdauen, das ist viel zu viel. Und es ist so die Frage zum Beispiel in einem Hauskreis, wer wächst eigentlich am meisten oder wer lernt am meisten? Also ich würde sagen, diejenigen, die sich einsetzen, die ab und zu mal andere anrufen, fragen, wie es ihnen geht, die Gastgeber sind, die einen biblischen Impuls vorbereiten, weil wenn man einen biblischen Impuls vorbereitet, hat man selbst am meisten davon. Das liebe ich so beim Predigen. Ich habe einfach am meisten davon, weil ich mich dann so reinknien muss in diesen Text und ich das dann nicht so schnell vergesse, als wenn ich es höre und jemand anders predigt. Also wir lernen am meisten und wachsen am meisten, wenn wir uns einsetzen. Konsumieren bringt uns nicht viel. Ich finde es auch wichtig, sich das mal zu Bewusstsein zu führen. Es ist, wenn wir dienen, ist es nicht so, dass das zu unserem Nachteil ist. Manchmal denkt man das ja so, boah, ich tue hier so viel und was tun die anderen? Also ich denke, das denkt jeder so in seiner Position immer wieder. Vielleicht auch zu Hause, in der Familie oder sonst wo. Aber es ist nicht so, dass wir da nur dass wir da ausgesaugt werden, sondern wenn wir es in Gottes Sinn tun, dient es uns zu eigenem Wachstum. Vers 13, auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir zur ganzen Fülle Christi kommen, ganz von Christus erfüllt sind. Volle Reife und ganz von Christus erfüllt. Und jetzt geht's weiter. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Nicht mehr wie Kinder sein, die sich von jeder Meinung beeinflussen lassen. Wisst ihr, an was ich da im Moment denke? Einige nicken. Ich denke an die vielen Sachen, die wir im Internet lesen und die so zur Corona-Krise gesagt werden. Da gibt es Verschwörungstheorien, dann gibt es Endzeitprophetien, dann gibt es Gott-Stories, die Fake News sind, dann gibt es apokalyptische Horrorszenarien und so weiter und so weiter. Und teilweise fallen wir drauf rein. Und der eine Fake, das war ja wohl heftig, es ging durch unseren Gebetschat auch, in China würden Christen Blut spenden an Corona-Kranke und die Corona-Kranken würden auf der Stelle gesund. Und sogar durch unseren Gebetschat ging ein Jubel, Halleluja, wie toll ist der Herr. Heieiei. Also, tatsächlich, wir müssen auch bei God-Stories im Internet aufpassen. Auch in China weiß niemand, der Blut kriegt, woher die Blutkonserve ist. Eigentlich müsste man nur mal ein bisschen innehalten. Und lasst uns nicht davon hin und her werfen lassen. Lasst uns nüchtern bleiben. Dann so apokalyptische Szenarien. Kommt Jesus bald wieder? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Tatsächlich haben die Jünger Jesu damals schon geglaubt, er käme wieder zu ihren Lebzeiten. Auch Paulus hat es geglaubt. Im Mittelalter gab es immer wieder Christen, die nach Jerusalem gepilgert sind, weil sie glaubten, wenn Jesus wiederkommt, kommt er in Jerusalem wieder. Natürlich gibt es Zeichen in den Endzeitreden Jesu, die übereinstimmen mit dem, was wir jetzt erleben. Aber wie es war, als es die spanische Grippe gab, wie war es im Mittelalter, als die Pest wütete, das hat ganze Landstriche ausgerottet. Und die Jünger fragen ja auch, wann kommst du wieder, Jesus? Und Jesus sagt, ich weiß es nicht, nur der Vater weiß es. Wir wissen es nicht. Nur der Vater weiß es. Warum werden diese Texte, warum stehen die in der Bibel? Worum geht es? Es geht bei Prophetien nie um eine exakte Voraussage, was einmal kommen wird. Es ist keine Wahrsagerei-Prophetie, sondern es geht bei Prophetie um ein Wort für jetzt. Und die Botschaft für jetzt ist, Leute, seid wachsam. Leute, seid vorbereitet. Leute, seid bereit zu leiden für Jesus. Und zwar jederzeit. Das ist die Botschaft der Endzeitreden. Wir müssen nicht wissen, wann da eine Trübsal kommt, vorher oder nachher, und wir vorher entrückt werden oder sonst was. Ich weiß nicht, diese ganzen Theorien. Ich finde es ehrlich gesagt Zeitverschwendung, sich damit zu beschäftigen. Sie halten mich ab davon, jetzt meine Berufung zu leben und diese Liebe zu leben. Damit habe ich genug zu tun, jeden Tag. Und habe genug zu tun, jeden Tag umzukehren und zu sagen, oh Herr, vergib, da habe ich das wieder nicht gelebt. Ich muss mich nicht damit beschäftigen. Denn wenn ich die Liebe lebe, bin ich ja bereit. Es geht ja genauso darum, ob jetzt Jesus wiederkommt oder ich morgen sterbe. Das ist dasselbe für mich. Es geht immer um die Bereitschaft und die Wachsamkeit. Und wenn ich bereit bin, morgen zu sterben, bin ich auch bereit, morgen Jesus entgegenzugehen, wenn er wiederkommt. Und Leidensbereitschaft für ihn gilt auch für immer. Wir sind noch sehr verschont, aber wer weiß, wie es weitergeht. Andere Menschen in anderen Erdteilen, denen geht es da nicht so gut. Und es geht darum, bereit zu sein. Das ist die Botschaft der Endzeitreden. Wir müssen nicht gucken, ist das jetzt eingetroffen und ist das eingetroffen und das eingetroffen. Das haben schon die Menschen durch die Jahrhunderte gedacht und geglaubt, und es war nicht so. Es haben schon Leute ihren ganzen Hausstand verkauft, weil sie dachten, jetzt kommt Jesus wieder. Es gab Meldungen, zu allen möglichen Daten. Lass uns das nicht glauben. Wenn wir die Liebe leben, wenn wir leben, was unser Auftrag ist, unsere Berufung, dann sind wir bereit. Das ist gut. Es geht darum, dass der Knecht, wenn Jesus wiederkommt, bereit und treu und an der Arbeit sich befindend erlebt wird. Ja, stattdessen, Vers 15, lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Jesus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Genau darum geht es. Jeder erfüllt von seiner Aufgabe, trägt zum Wachstum aller bei, sodass der Leib, die Gemeinde, gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Ja, das heißt, hier und da auch raus aus der Bequemlichkeit. Frage, wo habe ich mich zurückgezogen in meine Bequemlichkeit? Wo bin ich faul geworden? Wo habe ich mich eingerichtet? Das nimmt im Älterwerden zu, merke ich. Ich war viel flexibler, als ich 30 war, als ich heute bin. Aber ich denke, wir müssen aufpassen. Damit meine ich nicht, dass wir keine Ruhe brauchen. Es geht darum, wir sollen nicht ausbrennen. Es geht darum, auch auf uns zu achten. Aber wo sind wir bequem geworden? Ich finde, eine Gefahr in dieser Zeit ist, auch im Internet hängen zu bleiben. Ich spreche da durchaus auch von mir selber. Damit meine ich jetzt nicht nur die schlimmen Posts, sondern auch die guten. Es gibt so viele gute Sachen. Man kann da und da und da und da rumgucken und auf einmal sind Stunden um. Nicht so gesund. Ja, ich überschlage wieder ein paar Verse. Vers 23, lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Und sündigt nicht, wenn ihr zornig seid, und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Ich verstehe diese Verse auch so, dass es verschiedene Phasen von Lebenserneuerung gibt. Zuerst, wenn wir Christen werden, werden wir überführt von unseren Tatsünden. Also, wenn wir Christen werden, dann hören wir auf zu stehlen, den Staat zu betrügen bei der Steuererklärung, fremd zu gehen, in der Ehe zu lügen und so weiter. Diese ganzen Tatsünden, ich denke, das legen wir hoffentlich haben wir es abgelegt, ich weiß es nicht, aber das wäre so das Erste. Die nächste Stufe, da geht es um unsere Worte und Gedanken. Und dann geht es um unsere Haltungen. Da, glaube ich, sind wir das ganze Leben mit beschäftigt. Vor allen Dingen mit den Haltungen, aber auch mit den Worten und Gedanken. Dann geht es um ein versöhntes Leben. Paulus spricht davon, dass wir in unserem Zorn nicht sündigen sollen. Das heißt, er sagt, Zorn ist normal. Zorn haben wir alle, Ärger. Mehr oder weniger, ist auch eine Temperamentssache. Aber es geht darum, wie wir damit umgehen. Und es geht darum, versöhnt zu leben. Wir haben schon viel über Vergebung gepredigt. Und ich möchte einen Schritt weiter gehen. Manchmal muss man sich versöhnen mit einer Situation, weil sie ist, wie sie ist. Und weil es nicht möglich ist, eine gegenseitige Versöhnung zu erleben. Es kann sein, jemand anderes, dem wir vergeben haben, hat uns nicht vergeben. Dann müssen wir uns mit dieser Situation versöhnen, weil eine Versöhnung mit dem Menschen nicht möglich ist. Oder wir selber entdecken, es gab Fehler in meinem Leben, die ich gemacht habe, aber die kann ich nicht mehr gut machen. Und auch damit müssen wir leben und dann mit uns versöhnen. Das ist wunderbar, dass wir das mit Jesus können. Eine große Chance. Und noch eins, Vers 28. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und an anderen, die in Not sind, großzügig geben. Das finde ich einen ganz beachtlichen Vers. Also, reif zu werden geistlich heißt nicht nur das Schlechte nicht mehr tun, sondern stattdessen Gutes tun. Also Ziel unseres geistlichen Lebens ist nicht ein makelloses Leben für uns selbst zu führen, sondern anderen damit zu dienen. Geistliche Reife heißt eben auch, dass unser Leben andere aufbaut, dass wir guten Einfluss haben auf unsere Umgebung, dass unser Leben gute Frucht hervorbringt. Ich finde das ein wunderbares Lebensziel. Das würde ich mir wünschen für meine Beerdigung irgendwann mal, dass da viele Menschen sagen, ich habe etwas Gutes erlebt durch die Birgit. Also, dass vielleicht Leute sagen, ich habe Jesus durch sie kennengelernt. Oder ich habe ein positives Bild von der Gemeinde erlebt durch sie. Oder ich habe erlebt, dass in einer Begegnung mit ihr ich aufgebauter wegging, als ich hineingegangen bin. Das würde ich mir wünschen. Und das ist das, was Jesus uns für uns wünscht, dass aus unserem Leben etwas Gutes hervorkommt und dass unser Leben andere aufbaut, wie auch immer. Und ich finde es immer schön, wenn bei Beerdigungen das gesagt wird. Manche sagen, ja, aber bei Beerdigungen wird nur gelogen. Das stimmt alles nicht. Aber es geht darum, auch dann sich zu erinnern, wo ist das Gute. Und das wäre schön. Das ist eigentlich das Ziel der Reife und dass Jesus in uns Gestalt gewinnt. Und bei Jesus war es so und ist es so. Wenn wir ihm begegnet, baut er uns auf und gehen wir anders heraus aus der Begegnung. So empfinde ich dieses Kapitel, dass es eins aus der Bibel ist, das uns unser ganzes Leben beschäftigen kann. Dazu wünsche ich uns allen seinen Segen. Jesus, und ich danke dir, dass du uns herausforderst, geistlich zu wachsen, in der Beziehung zu dir zu wachsen und dass du immer mehr in uns Gestalt gewinnen möchtest. Denn all das, was ich da erzählt habe, ist ein Porträt von dir. Und wenn du in uns wächst, dann bildest du das immer mehr aus. Und das wünsche ich mir für mich und für uns alle. Hilf uns, deine Arbeit an uns zuzulassen, dich uns formen zu lassen in dein Bild. Amen.